In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie sich der Stoffwechsel während lang andauernder Diäten anpasst und warum der Lean-Fitness-Look nicht so einfach zu halten ist, wie viele denken. Dazu haben wir heute Steffen als Gast. Steffen ist erfolgreicher Coach und Athlet im Natural-Bodybuilding und hat sich zusammen mit Michi und mir in der Vergangenheit auch ein Büro in einem großen Fitnessunternehmen geteilt. Als Athlet hat er letztes Jahr in Vegas sogar den Olympiatitel in seiner Kategorie gewinnen können. Gemeinsam sprechen wir heute über das Thema Diät und Stoffwechsel. Und damit herzlich willkommen beim Podcast von Einfach Ernährung. Hier sprechen wir jede Woche, wie der Name schon vermuten lässt, über eine einfache Ernährung und einen entspannten Umgang mit Essen. Ganz ohne Rabattcodes, wissenschaftlich fundiert und ohne unnötige Verbote. Kurz vorab, über 12.000 Personen hören monatlich den Einfach-Ernährung-Podcast und nur 720 Menschen haben uns eine Bewertung auf Spotify gegeben. Falls du bereits einen Mehrwert aus unserem Podcast gezogen hast und du uns nicht hast, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns mehr als weiter und bringt dir gutes Karma. Und damit herzlich willkommen, lieber Steffen. Steffen, stell dich doch mal unseren Hörern kurz vor. Was machst du aktuell? Was sind so deine, sag ich mal, Athletenambitionen und deine Coaching-Historie?
Ja, dann hallo von meiner Seite auch erstmal. Danke für die Einladung. Tim hat es ja gerade schon gesagt, wir kennen uns schon eine ganze Weile tatsächlich, haben lange Zeit zusammengearbeitet, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Ich bin jetzt tatsächlich ziemlich genau ein Jahr in der Selbstständigkeit, bin Wettkampfcoach für Natural Bodybuilding. Das heißt, ich begleite Athleten und Athletinnen auf die Bühne, die eben dann starten möchten und bin da in diesem Bereich unterwegs. Habe jetzt insgesamt in 4 Saisons Leute vorbereitet und auf die Bühne gebracht und bin auch selbst seit 7 Jahren als Wettkampfcoach aktiv oder als Wettkampfathlet aktiv und bin da so reingerutscht, sage ich mal, und nach und nach dann eben diese Wettkampfschiene reingegangen. Und darf mich jetzt Vollzeit-Online-Coach nennen.
Wie viele Athleten hast du zurzeit?
Im Moment habe ich 16 Athleten bei mir im Coaching, die ich jetzt betreue. Davon jetzt 2, die dieses Jahr starten und einige, die dann in den nächsten Jahren auf die Bühne gehen werden.
Ja, da werden wir auch noch drüber reden, weil es ist ja nicht immer so, dass die Leute direkt dann bei dir starten und 2 Monate später dann irgendwie oder 3 Monate auf eine Bühne dürfen oder können überhaupt. Ne? Vielleicht lass uns am Anfang mal direkt klären, weil es ist für viele auch nicht klar, was ist denn der Unterschied zwischen einer Wettkampfdiät und einer Lifestyle-Diät? Weil am Ende vom Tag hast du es gerade im Online-Coaching-Markt, da gibt es ja auch viele Coaches, die selber mal eine Wettkampfdiät gemacht haben, ne? Und die dann im Endeffekt das mit den Leuten so als Abnehmprojekt machen. Aber was ist denn wirklich der Unterschied zwischen Wettkampfdiät und Lifestyle-Diät?
Also ich sage eigentlich immer, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, sage ich eigentlich immer, eine Wettkampfdiät fängt da an, wo eine Lifestyle-Diät aufhört. So kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen, weil zum Beispiel bei mir war es jetzt so, ich bin letztes Jahr gestartet, hatte meine Wettkampfdiät, ging von Februar bis November. Das heißt, wir reden über einen Zeitraum von 9 Monaten, wo man wirklich auf Diät ist. Habe aber sogar davor nochmal in 2024 einen sogenannten Pre-Prep-Cut gemacht. Bin also da auch schon mal 4 Monate müsste es gewesen sein, auf Diät gewesen. Und das war eben so meine Vorbereitung für die Diät. Und wenn ich mir diese beiden Diäten angucke, war diese Pre-Prep-Diät ein absoluter Spaziergang, weil da habe ich zwar auch schon 15 Kilo abgenommen, aber es hat sich sehr viel weniger intensiv angefühlt als diese wirkliche Wettkampf-Diät. Und am Ende von der Pre-Prep-Cut war ich dann in der Form, wo die meisten wahrscheinlich sagen würden, so hey, wenn ich irgendwann in meinem Leben mal diese Form erreiche, dann bin ich super zufrieden, bin ich super happy und dann geht diese eigentliche Wettkampfdiät aber erst los. Das heißt, so Wettkampfdiät, da redet man eigentlich davon, wenn es dann bei einem Mann in den Bereich geht, einstellig zu werden vom Körperfettanteil, da ist dann so der Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt ist so diese Sommerdiät, Lifestyle-Diät abgeschlossen und dann geht es wirklich in diese harte Phase, wo man dann auch jedes Kilo merkt, dass dann runtergeht und da wird es dann eben richtig unangenehm und da sind dann die Sachen, wo man dann eben wirklich auch dafür leiden muss und sage ich mal wirklich auch dann da einfach diese Motivation aufbringen, dahin zu kommen, weil da ist halt wirklich so der Punkt erreicht, wo man dann sagt, okay, jetzt ist halt mit Auswärtsessen ist dann sehr, sehr schwierig, jetzt muss man eben immer mehr dafür tun, man muss immer mehr Disziplin da reinstecken und hat halt immer weniger Spielraum für Sachen, die außerhalb der Reihe sind, für Auswärtsessen gehen. Man hat weniger Events oder weniger Energie für soziale Events. Und das ist dann so der Punkt, wo man sagen kann, jetzt ist so diese Lifestyle-Diät eigentlich vorbei.
Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also die Einschränkung wird deutlich höher, ne? Je niedriger der Körperfettanteil geht. Würdest du sagen, dass mit deinen 9 Monaten ist so eine typische Länge von einer Wettkampfdiät oder ist das individuell beziehungsweise länger oder kürzer?
Inzwischen kann man sagen, diese 9 Monate sind eigentlich das, wo man sich darauf einstellen kann. Weil inzwischen ist es so, die Wettkämpfe sind riesengroß, also es gibt immer mehr Leute, die das machen wollen und das Niveau wird immer höher und die Anforderungen an den Körperfettanteil sind auch immer mehr gestiegen. Das heißt, man muss wirklich schon, wenn man konkurrenzfähig sein will, schon einen sehr, sehr niedrigen KFA auf die Bühne bringen und unterhalb von, sagen wir, 7 Monaten von der Diät wird es sehr, sehr schwierig, dahin zu kommen, weil natürlich im Bodybuilding geht es ja auch darum, ich möchte nicht nur abnehmen, ich möchte nicht nur Gewicht verlieren, sondern ich will ja wirklich Körperfett verlieren und die Muskelmasse erhalten. Und vielleicht könnte man es auch in der kürzeren Zeit erreichen, diesen reinen Gewichtsverlust. Aber ich habe eben das Problem, dass mir Muskelmasse verloren geht und deswegen werden diese Zeiträume immer länger und man muss diese Zeit auch wirklich investieren, um, sage ich mal, das Ganze so gesund wie möglich in Anführungszeichen und so nachhaltig wie möglich zu machen. Und sonst wird man einfach nicht in diesen Bereich reinkommen.
Wo liegt denn so ungefähr der Ausgangspunkt vom Körperfettanteil bei, sag ich mal, Männern und bei Frauen, wo man dann sagt, okay, ab hier beginnt jetzt so die Wettkampfdiät. Das heißt, was brauche ich denn ungefähr als Ausgangswert? Weil klar, wenn man jetzt beispielsweise gedacht leicht im Übergewicht ist, auch mit Körperfettanteil, dann macht es ja keinen Sinn, jetzt ab dem Punkt die Wettkampfdiät zu starten, ne?
Also ich persönlich mache so mit Leuten, die ich betreue, versuche ich, dass ich die Wettkampfdiät zu einem Punkt starte, an dem die Person maximal 15% über dem Bühnengewicht ist. Das heißt, man errechnet ungefähr, wie viel wird das Bühnengewicht sein, das die Person auf die Bühne bringen wird und da maximal 15% drüber. Dann kann man dann sagen, das ist so diese Range, wo man dann sagen kann, da ist die wöchentliche Abnahmerate so, dass man das relativ gut hinbekommt, dass man eben damit arbeiten kann und dass der Körper das auch, sage ich mal, verkraften kann, diese Wettkampfdiät. Und das ist dann eben abhängig vom Körpergewicht, wie viel in Summe dann runter muss. Aber so ganz grob kann man sagen, 15 bis zu maximal 20%. Oder wenn man es in so absoluten Zahlen ausdrückt, versuche ich eigentlich, dass bei einem Mann nicht mehr als 15 Kilo runter müssen in so einer Wettkampfdiät im besten Fall. Und bei einer Frau sind es dann eher so maximal 10. Also 10 Kilo in so einer Wettkampfvorbereitung für eine Frau ist schon relativ viel, dann einfach auch in Relation zum Gesamtkörpergewicht.
Mhm. Ja, das muss man natürlich da auch immer mit einbeziehen. Vielleicht auch da nochmal, vielen ist ja nicht klar, dass es ja auch unterschiedliche Klassen gibt. Ne, es gibt ja Classic Physik, Bodybuilding und so weiter. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, was so der Unterschied ist? Also was gibt es denn als große Kategorien und was ist der Unterschied dann nachher im Endergebnis oder in der Diät? Oder gibt es da Unterschiede, wie tief Menschen da irgendwie in niedrige Körperfettanteile müssen?
Ja, also es gibt auf jeden Fall im Regelwerk die Vorgaben, wie viel die Härte, also wie viel der Körperfettanteil wirklich gewertet wird. Und man kann auch sagen, es gibt Unterschiede von dem, was die Leute erreichen müssen. Also wenn man jetzt mal anfängt, sowohl bei Männern als auch bei den Frauen gibt es die Bodybuilding-Klasse. Da ist eigentlich von allem das meiste gefordert. Das heißt, in der Klasse muss ich am meisten Muskelmasse mitbringen und den geringsten Körperfettanteil. Das heißt, bei Männern ist es dann schon so 4-6% vom Körperfettanteil, bei Frauen teilweise auch schon so unter 10 oder so 6-8% bei einer Frau im Extremfall. Das ist so das, was in der Bodybuilding-Klasse gefordert ist. Und dann gibt es davon verschiedene Abstufungen, sage ich mal. Das heißt, bei Männern gibt es dann noch die Classic-Physik oder die Mans-Physik. Das sind dann Klassen, in denen das Posing ein bisschen anders ist, aber auch ein höherer KFA teilweise gefordert ist. Das heißt, da sind wir dann bei der Classic wären das eher so 5-8% und in der Mans Physik 6-9 bei den Männern. Und bei den Frauen gibt es dann, analog dazu, gibt es dann die Women's Physik oder die Figure-Klasse und die Bikini-Klasse. Und auch da sind die Abstufungen so. In der Bikini-Klasse ist es sogar so, dass ein zu harter Look, also zu wenig Körperfett, abgewertet wird und man dann schlechter bewertet wird. Das heißt, da sind wir dann eher bei so, ja, vielleicht 12-15% vom KFA und dann bei den Figur- und Physikklassen ist es irgendwo zwischen 8-15%, die dann so da vom Look eben gefordert wird.
Mhm. Interessant. Du hast jetzt schon einige Wettkampfathleten betreut. Lass uns mal wirklich über Diäten sprechen und Anpassung an Diäten. Wir haben es hier im Podcast auch schon in mehreren Folgen drüber gehabt, was der Körper macht, welche in welcher Form er sich auch anpasst, quasi nach langen Diäten oder anstrengenden Diäten. Und eine Wettkampfdiät ist ja mit eigentlich die anstrengendste Diät, die man machen kann, ne? Weil man eben auf den niedrigsten Körperfettanteil runter muss. Jetzt ist aber die Frage, du hast ja gesagt, die fangen auf einem höheren, also in einem niedrigeren Körperfettanteil an und müssen schon näher an ihrem Zielgewicht dran sein, um dann da runter zu gehen. Wie anstrengend ist das und wie ist da der Verlauf bei unterschiedlichen Athleten?
Also was ich jetzt gemerkt habe, ich habe jetzt arbeite seit 4 Jahren wirklich mit Wettkampfathleten und Athletinnen zusammen und es gibt zwar gewisse Gemeinsamkeiten oder man kann Parallelen erkennen, sage ich mal, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann kann man ungefähr einschätzen, wie die Leute wahrscheinlich darauf reagieren werden, aber es ist trotzdem so, dass da wirklich auch nochmal massive Unterschiede einfach entstehen können von Person zu Person und dass man eigentlich nie irgendwas erwarten sollte, weil mehr oder weniger alles passieren kann. Ich habe es bei mir teilweise auch gemerkt, ich habe jetzt insgesamt 4 Wettkampfdiäten gemacht und es reicht teilweise schon, wenn man plötzlich in eine andere Situation reinkommt. Ich habe einmal im Studio gearbeitet, wo ich viel Aktivität hatte. Im nächsten Jahr hatte ich dann eher einen Bürojob und dann jetzt war ich in der Selbstständigkeit und all das wirkt sich auch darauf aus. Das heißt, man kann nie erwarten, dass immer dasselbe passiert und dass es eben da sehr große Unterschiede gibt. Und ja, also es spielt einfach immer auch eine Rolle, wie der Stoffwechsel darauf reagiert.
Das ist ein interessanter Punkt. Also sagst du auch, dass nur weil jemand mehr wiegt oder ein Mann prinzipiell verliert direkt leichter Gewicht als eine Frau oder jemand, der schwerer ist, verliert leichter Gewicht, sagen wir mal, weil er höhere Startkalorien hat als jemand, der leichter ist. Ist das immer so?
In der Tendenz ja, im Einzelfall nicht immer. Also ich hatte letztes Jahr zum Beispiel genau den Fall, da hatte ich 2 Athleten, die beide eher aus der Range rausgefallen sind. Ich hatte einen Bodybuilding-Athleten, der relativ schwer war und ich hatte einen Bikini-Athletin, die relativ leicht war. Und es gab tatsächlich einen Zeitpunkt in der Diät, in der meine Bikini-Athletin mit unter 60 Kilo mehr Kalorien gegessen hat, als mein Bodybuilding-Athlet mit knapp 90 Kilo. Die sind mit ungefähr gleich viel Kalorien in die Diät reingestartet. Sein Stoffwechsel hat sich aber ziemlich schnell angepasst. Das heißt, der musste häufiger die Kalorien reduzieren. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass er in ein Plateau kommt und sein Gewicht nicht mehr runterging und wir dann die Kalorien nach unten anpassen mussten. Bei ihr war das relativ lange Zeit konstant. Sie ist sowieso schon mit einer guten Ausgangslage reingestartet, weil sie einfach schon für das Gewicht, das sie hatte, deutlich mehr Kalorien gegessen hat. Oder wenn ich jetzt das mit dem Kalorienrechner ausgegeben hätte oder ausgerechnet hätte, hätte dieser Rechner deutlich weniger Kalorien vorgeschlagen, als sie tatsächlich essen konnte. Und dazu kam dann noch, dass sie trotzdem mit diesen hohen Kalorien noch eine relativ lange Zeit abgenommen hat und wir die Kalorien, ich glaube 10-12 Wochen, komplett konstant halten konnten und sie immer noch Gewicht verloren hat, bis sie wirklich dann an diesem Punkt war, an dem sie mehr gegessen hat als er für eine gewisse Zeit lang. Dann hat sich bei ihm aber stabilisiert und am Ende war sie dann in ihrer Wettkampfdiät dann 300 Kalorien tiefer als er bei den tiefsten Kalorien. Das heißt, gegen Ende hat sich dann sozusagen wieder normalisiert und wieder in die Richtung verschoben, wie man es eigentlich erwarten würde. Aber zwischendrin ist halt das passiert, was man nicht für logisch erachten würde und einfach da einfach sich eine Differenz aufgetan hat. Und ich hatte auch schon wirklich Athleten, die teilweise 1000, 1500 Kalorien reduzieren mussten, bevor das Gewicht überhaupt erstmal angefangen hat runterzugehen. Das heißt, die waren bei 5000 Kalorien in der Offseason oder im Aufbau und dann sind wir auf 3500 runtergegangen und es ist überhaupt gar nichts passiert mit dem Gewicht und dann erst ab einem sehr, sehr tiefen Kalorienwert hat dann der Körper angefangen, überhaupt Gewicht zu verlieren.
Das ist sehr interessant. Also zum einen, dass ein 30 Kilo schwererer Mann weniger ist als eine 30 Kilo leichtere Frau, ja. Ne, teilweise. Und was du auch gesagt hast, dass sich die Werte nicht nach über einen Rechner quasi bestimmen lassen würden. Na, das ist auch immer so eine Sache. Viele Leute verlassen sich ja bei uns auch gerade auf Tracking-Apps und sagen dann, gerade diese Tracking-Apps wie Yasio und so weiter, die zeigen schon sehr, sehr niedrige Werte teilweise an für die Leute und meistens müssen die ja gar nicht so weit runter. Und auch gut, dass du jetzt gesagt hast, diese 1500 Kalorienreduzierung startet bei mir von 5000. Nicht, dass hier jetzt jemand zuhört und sagt, ich esse aber 1,8, dann muss ich aber so weit runter. Nein, das ist es nicht. Also diese Schritte sind dann schon für gemessen an der Gesamtkalorienmenge bei manchen aber deutlich größer als für andere. Jetzt ist es natürlich so, der Körperfettanteil geht natürlich bei deinen Wettkampfathleten sehr und Athletinnen sehr stark runter. Und wir wissen ja, dass je niedriger der Körperfettanteil, desto mehr wird sich der Körper auch irgendwann wehren, eine Anpassung zu machen. Ab wann kommt es deiner Erfahrung nach denn zu Plateaus? Ist es auch sehr individuell oder kannst du ungefähr abschätzen, ab wann du ein Plateau erreicht hast? Und wichtiger noch, woran erkennst du, dass deine Athleten Plateaus haben?
Auch das ist unterschiedlich und hat ein bisschen noch mit den, also es hat meistens eher die Faktoren, die außen rum spielen, also eher Lifestyle-Faktoren, die für dieses Plateau führen, als jetzt wirklich vom Stoff. Ich habe gerade tatsächlich einen Fall mit einem Athleten, der jetzt dieses Jahr auf die Bühne geht, der jetzt seit 2 Wochen kein Gewicht mehr verloren hat und wir aber eigentlich nichts geändert haben. Wir haben so die Kalorien reduziert und trotzdem ist das Gewicht stehen geblieben. Dann habe ich ihn mal gefragt, ob er vielleicht andere Gründe hat, woran das Ganze liegen könnte. Und dann haben wir gemerkt, dass er jetzt unbewusst angefangen hat, weniger Schritte zu machen und dazu er angefangen hat, zum Beispiel, er hat jetzt Flohsamenschalen mit reingenommen, er hat sein Nahrungsvolumen erhöht, das heißt, er isst mehr Gemüse und da haben wir jetzt gemerkt, so, eigentlich ist es gar kein Plateau, was er gerade erreicht hat, sondern er fängt einfach nur an, jetzt diesen stärkeren Hunger, den er hat und diese niedrigere Stoffwechselaktivität auszugleichen, indem er sich weniger bewegt, unbewusst mehr Volumen isst, also mehr Nahrungsmittelvolumen und einfach da, dass so ein Plateau sich so aussieht und das wird jetzt wahrscheinlich nächste Woche wieder runtergehen. Das ist das, was sehr, sehr häufig passiert oder was ich auch bei mir gemerkt habe. Ich fange unbewusst immer an, einfach immer mehr zu essen von der Menge, um einfach dann irgendwie wieder was in den Magen zu bekommen. Und das sind so die ersten Sachen, die man ausschließen muss. Oder manche Leute fangen einfach an, sich weniger zu bewegen und einfach dann unbewusst weniger Kalorien zu verbrennen. Das ist so das Erste, was ich check. Und wenn dann wirklich ein Plateau da ist, ist meistens, wenn wir wirklich davon ausgehen können, die Person hat zu 100% sich an ihre Vorgaben gehalten, hat die Tracking-Sachen umgesetzt, die Kalorien stimmen weiterhin, die Aktivität stimmt weiterhin. Wenn alles konstant ist und der Körper trotzdem kein Gewicht mehr verliert, dann kann man davon sagen, jetzt ist ein Plateau erreicht, so nach 2 Wochen, wo das Ganze dann stehen bleibt. Und auch das ist aber recht unterschiedlich. Also ich habe schon Leute gehabt, die wirklich nach 6, 7 Wochen schon das erste Mal die Kalorien reduzieren mussten. Und wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, ich bin mit 2700 in die Kalorien in die Prep reingestartet und bin 9 Monate später bin ich bei 2300 rausgekommen und habe in diesem Zeitraum aber 15 Kilo Gewicht verloren und musste meine Kalorien sehr, sehr wenig nach unten anpassen. Sprich, ich habe einen sehr inaktiven Stoffwechsel, was das Ganze angeht, der sich eben wenig anpasst. Und auf der anderen Seite, mein Bodybuilding-Athlet, der ist mit genauso viel Kalorien wie ich reingestartet, auch mit 2,7 und der ist am Ende bei 1,7 gelandet. Das heißt, der musste 1000 Kalorien reduzieren für denselben Gewichtsverlust, wo ich 300 Kalorien reduzieren musste. Und der hat natürlich auch sehr viel häufiger ein Plateau erreicht und wir mussten da früher reagieren und häufiger das Ganze anpassen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass diese Plateaus häufiger werden, je näher man an den einstelligen KFA rangeht. Also im Prinzip, je tiefer der Körper geht vom Körperfett, desto eher wehrt er sich dagegen und desto eher treten diese Sachen auf. Das heißt, so meistens eher so Richtung Halbzeit oder im letzten Drittel. Also so ab der 20, 30 Wochen Marke ist es, wo das dann häufiger passiert.
Wie stark würdest du sagen, ist diese Diätermüdung, also dieses ungenaue Tracken irgendwann ein Thema? Weil das haben wir auch öfter natürlich bei Menschen, die sehr lange tracken, dass sie dann zum Beispiel auch mit einem höheren Körpergewicht bei sehr auffällig niedrigen Kalorien zum Beispiel sagen, sie können kein Gewicht mehr verlieren, wo man weiß, gerade bei einem hohen Ausgangsgewicht ist es eigentlich, kommt es ja sehr, sehr selten eigentlich zum Plateau und vor allem ab gewissen Werten, die sehr niedrig sind, schon nicht wirklich realistisch zu einem Plateau. Und da stellt man dann häufig fest, dass halt, wenn länger getrackt wurde, da auch so eine gewisse Ermüdung mit diesem ganzen Prozess einsetzt, beziehungsweise dann zum Beispiel aus dem Gedächtnis raus getrackt wird. Ich schreibe mir das dann abends auf, was ich gegessen habe, ist so ein typischer Satz. Und dann weiß man halt, okay, da gehen garantiert irgendwo 3 Kekse oder irgendwas anderes auch noch mit verloren, was man über den Tag gegessen hat, was man wirklich nicht mehr weiß. Und manchmal ist es ja auch so, dann fängt man natürlich an, diesen Prozess generell ungenauer zu gestalten. Wie stark ist das ein Thema bei deinen Athleten?
Kommt auch ein bisschen auf den Athleten drauf an. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, in dem Setting, in dem ich mich befinde, ein deutlich geringeres Problem, weil ich weiß, dass die Leute, die zu mir kommen, in der Regel auch vorher schon getrackt haben und einfach eine sehr viel höhere Adhärenz haben an das Ganze. Weil wenn jetzt jemand sagt, ich möchte für den Sommer ein bisschen in Shape kommen und abnehmen, ist natürlich der Invest, den ich bringen muss, sehr viel geringer. Das heißt, ich habe auch, als ich in meiner Diät war, in meinem Pre-Prep-Cut, habe ich teilweise auch noch auswärts gegessen und habe meine Kalorien grob überschlagen und geschätzt und habe das Ganze aber gut hinbekommen, weil ich auch noch einen sehr viel höheren Kalorienverbrauch hatte und einfach da auch ein bisschen mehr Spielraum hatte. Wenn ich jetzt aber in einem Bereich bin, wo irgendwann teilweise 20 Kalorien mehr oder weniger schon dafür entscheiden, ob ich jetzt ein Plateau erreicht habe oder nicht, werden diese Sachen natürlich nochmal relevanter. Grundsätzlich ist es aber, wie gesagt, so, ich gehe davon aus, dass alle Personen 100% genau tracken, was aber dann auch teilweise sein kann, dass selbst so diese kleineren Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat, dann einen Unterschied machen, wie wenn ich meine Leitgetränke plötzlich erhöhe oder wenn ich mit Süßstoffen arbeite oder mit Energy Drinks und so weiter, weil eigentlich sind das ja diese Zero-Getränke sind ja eigentlich nicht wirklich Zero. So, wenn ich jetzt aber dann ein Monster Energy hat irgendwie 10 Kalorien oder wenn ich weiß, mein Light Ketchup hat 10, 15 Kalorien, wenn ich bei 3000 Kalorien bin, spielt es im Prinzip keine Rolle, ob ich sowas mittracke. Mhm. Im einen Fall, den ich jetzt hatte, war aber dann ein Athlet, der hat auch dann angefangen, je weniger Kalorien er hatte, immer mehr Magerquark zu essen und hat halt andere Lebensmittel ausgetauscht gegen Magerquark. Hat den Magerquark aber dann angefangen zu süßen mit Flavorpulvern und als wir damals das Ganze zusammengerechnet haben, waren selbst diese Flavorpulver, diese Light-Getränke und den Light-Ketchup, den er hatte, hat dann am Tag auch fast schon 100 Kalorien ausgemacht. Wenn jetzt immer eine Person bei 1700 Kalorien ist, dann sind 100 Kalorien natürlich davon ein sehr viel großer Prozentsatz und das kann dann schon eben ausreichen, dieses Plateau zu erreichen und da muss man dann teilweise schon wirklich sehr genau hingucken, weil da kommt es dann manchmal schon auf 10, 15, 20 Kalorien an, wenn dann wirklich da so ein Problem da ist. Aber grundsätzlich kann ich wirklich bei meinen Leuten davon ausgehen, dass die Basics eigentlich passen und dann irgendwann werden vielleicht so Kleinigkeiten mal relevant.
Interessant, auch gerade das mit den Süßstoffen. Das ist, als du mir das damals erzählt hast, da haben wir auch noch lange überlegt, was es sein kann. Mein Gedanke war, dass vielleicht auch dein Athlet damals auf Süßstoffe reagiert hat, im Sinne von manchmal verträgt man Sachen nicht so gut und dadurch Wasser zurückhält im Körper. Aber dass das in solchen Mengen bei einer Wettkampfdiät entscheidend ist, ist schon auch interessant. Und deswegen auch mal ganz wichtig an alle, die jetzt zuschauen oder zuhören. Wir reden hier von Wettkampfdiäten, die einen Athlet oder eine Athletin in sehr niedrige Körperfettbereiche bringen und die in diesen Phasen auch sehr niedrige Kalorienmengen, ungesund niedrige Kalorienmengen zu sich nehmen und das in auf keinen Fall Lifestyle-Anpassung. Also bitte fangt jetzt nicht an zu gucken, ob ihr 20 Kalorien mehr wegen irgendwelchen Flavorpulvern da drin habt. Das ist für den Lifestyle-Bereich nicht relevant. Das ist in einer Wettkampfdiät, die als Ziel eine Wettkampfform für eine Bühnenpräsentation hat, da ist sowas relevant. Nicht für die Leute, die irgendwo nochmal 4-5 Kilo als Lifestyle-Faktor verlieren möchten. Lass uns mal weiter über diese Auswirkungen von Wettkampfdiäten denn reden, weil es ist ja nicht nur so, dass sich da Plateaus einfach nur bilden, weil der Körper sagt, ja, ich höre jetzt einfach auf, Körperfett zu verlieren, sondern das ist ja auch mit einigen Nebenwirkungen in Anführungszeichen dann verbunden. Das ist ja, der Körper arbeitet proaktiv gegen die niedrigen Kalorien. Und wir haben auch ganz viele Menschen bei uns, die dauerhaft sehr niedrige Kalorien konsumieren, bei denen auch diese Symptome dieser niedrigen Energieverfügbarkeit auftreten. Steffen, welche in Anführungszeichen Nebenwirkungen hast du denn während einer harten Diät?
Also da kann eigentlich alles passieren von Energiemangel, Antriebslosigkeit, Konzentrationsprobleme, hormonelle Geschichten und auch wirklich einfach sowohl physisch als auch mental. Also wenn ich mal so ein bisschen die Faktoren durchgehe, die damit reinkommen, am Ende, was man als erstes merkt, ist meistens so einfach der Hunger, der ansteigt. Weil grundsätzlich ist ja eine Diät, sage ich auch meistens so, ist nichts anderes als ein kontrolliertes Verhungern. So, du bringst dich über einen sehr langen Zeitraum bewusst in Kaloriendefizit und du gibst dem Körper erstmal weniger Energie, als er benötigt. Das bedeutet, dass man natürlich schon auch ein Hungergefühl hat und das auch irgendwie aushalten muss, weil je nachdem, also man wird nicht drum rumkommen, eine Diät machen, ohne dieses Hungergefühl zu haben. Dann ist natürlich so der Punkt, irgendwann, man kann lernen, damit umzugehen. Und es gibt auch Personen, die tatsächlich wirklich mehr Hunger haben in der Diät und Personen, die weniger Hunger haben. Also ich bin immer jemand, der zwar wenig die Kalorien anpassen muss, aber ab Woche 1 eigentlich ein extrem starkes Hungergefühl hat. Dann gibt es die Personen, die bei denen es nicht so ist, die sagen eigentlich, ich kann mich trotzdem satt essen, ich habe wirklich wenig Hunger. Das sind aber meistens die, bei denen der Stoffwechsel sich schnell anpasst und die dann eben häufiger die Kalorien reduzieren müssen. Und je länger dann die Diät geht, desto mehr wird irgendwann dieser permanente Hunger auch wirklich ein Problem. Also wenn ich in den letzten Wochen der Diät bin, bin ich selbst nach meinen Mahlzeiten, bin ich nicht satt. Also ich bin wirklich ganzen Tag wirklich 24/7 hungrig, mehr oder weniger. Und der Hunger wird nur nach der Mahlzeit wieder ein bisschen weniger und nimmt dann wieder zu. Das heißt, was man dann meistens auch wirklich merkt, ist so, dass die Leute einfach gereizter werden oder weniger ausgeglichen, weil einfach dieses, ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man wirklich hangry ist und einfach Hunger hat und dann schlechte Laune einsetzt. Und das ist halt das Gefühl, dass man so unterschwellig permanent hat, so, weil man einfach immer dieses leichte Hungergefühl hat. Das heißt, man muss da ein bisschen einfach auch lernen, damit umzugehen, weil einfach die Energie wird weniger. Man merkt es meistens auch extrem an der Schlafqualität. Das heißt, der Schlaf wird weniger tief, man wird weniger erholt schlafen und einfach auch der ganze Körper geht in so eine Art Energiesparmodus. So der Ruhepuls geht runter. Also man merkt wirklich, dass man der Körper Energie einspart. Ich habe dann deutlich langsamer geredet. Man hat einfach insgesamt weniger Energie. Man hat einfach mental einen ganz anderen Fokus, weil einfach alles auf diese Wettkampfdiät ausgerichtet wird. Das heißt, man hat auch Schwierigkeiten, dann teilweise irgendwann Gesprächen zu folgen, weil man einfach noch eine riesige To-Do-Liste im Kopf hat oder einfach noch sich noch Gedanken macht, was muss heute noch alles erledigt werden. Dann wird generell einfach soziale Events werden immer schwieriger, weil man weniger Energie hat dafür. Man hat keinen Kopf, man muss noch die anderen Sachen machen. Und dann hinten raus kann es wirklich auch in das Hormonelle reingehen. Man merkt einfach, dass ja die Hormone auch runtergefahren werden. Bei Frauen führt das in sehr vielen Fällen dazu, dass die Periode ausbleibt. Also ich kenne so gut wie keine Wettkampfathletin, die noch ihre Periode hat. Wenn sie in diesem tiefen Körperfettbereich ist, dann, wenn man dann sich die Blutwerte anguckt, bei Männern geht der Testosteronspiegel runter, also die ganzen Sexualhormone. Libido ist Ende der Diät nicht mehr vorhanden. Und es kann zu Haarausfällen führen, es kann zu Stimmungsschwankungen führen. Man hat einfach da eine ganze Menge an Problemen. Und dann eben auch gerade nach der Diät merkt man dann, merkt man eigentlich wirklich, wie sehr der Körper kaputt ist, sage ich mal. Weil einfach dann, sobald man wieder anfängt, mehr zu essen, die ganze Körperfettverteilung sich komplett verschiebt. Also man merkt wirklich, dass der Hormonhaushalt so nachträglich noch beeinflusst ist, dass sich halt alles Körperfett, was man danach dann zunimmt, direkt in der Bauchregion ansammelt, weil dann einfach auch der Körper einen ganz anderen, also Cortisolspiegel hat durch diese lange Diät, ist ja auch nichts anderes als Stress im Endeffekt. Klar. Und man fängt halt dann primär in der Bauchmitte an, Körperfett wieder anzulagern und braucht auch eine ganze Weile, bis man sich dann davon wieder erholen kann.
Das ist ein sehr, sehr interessanter Fakt, weil das habe ich auch schon öfter erlebt bei Menschen, die mit uns arbeiten, die sehr, sehr lange auf sehr niedrigen Diäten waren, niedrigkalorischen Diäten, die dann wenn sie wieder normal essen, auch davon berichten, dass sie das Gefühl haben, dass so ein bisschen, dass ihr Bauch größer geworden ist, ne? Und das ist auch dann gerade nach sehr, sehr langen stressigen Phasen für den Körper natürlich noch ein ganzes Thema. Deiner Erfahrung nach gibt sich das aber dann wieder, wenn man im Erhalt ist, nach einer gewissen Zeit, oder?
Ja, also es braucht auf jeden Fall eine ganze Weile, aber auch das ist natürlich davon abhängig, wie lean jetzt wirklich jemand war, also wie tief der Körperfettanteil war. Ich bin jetzt, ich glaube, 13 Wochen nach meinem letzten Wettkampf und würde jetzt sagen, seit 2 Wochen bin ich so in dem Bereich, wo es wieder besser wird. Also ich weiß nicht, ob es einfach nur meine Wahrnehmung ist, die wieder ein bisschen sich angeglichen hat, aber ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt so knapp 11 Kilo über meinem tiefsten Bühnengewicht. Und jetzt ist so der Punkt, wo ich sage, der Bauch fängt wieder an, sich zu normalisieren. Ich fange wieder an, mehr Bauchmuskeln zu sehen und meine Arme werden wieder ein bisschen freier. Und jetzt so wirklich 3 Monate nach dem Wettkampf kann ich sagen, mein Körper ist zu 90% erholt und die Body Composition fängt sich wieder an, dahin zu verschieben, wo man sagt, okay, jetzt ist wieder ein normales Hormonlevel erreicht.
Das ist schon krass, ne? Und man darf ja noch nicht vergessen, du bist jetzt auch noch relativ jung, das heißt, für dich geht es vielleicht auch noch schneller. Wenn du jetzt jemanden hast, der 40 ist oder so oder plus, dann wird das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen länger dauern. Lass uns mal kurz den Schwenk machen zu dieser ganzen Wettkampfform. Viele haben ja als so ein Körperideal auch so diesen Fitness-Look, ne? Also so gerade bei den Frauen so diese Bikini-Athletinnen, bei den Männern, gut, jetzt sag ich mal Hardcore-Bodybuilder wie der Rühl sind jetzt meist für einige jetzt zwar ein Vorbild, aber für viele ist dieser Look auch, die wissen, das können sie nicht so erreichen, ne? Da ist ja auch eher so dieses, ich sag mal, diese Classic-Physik-Geschichten, wo man dann halt sehr lean ist. das ist ja ein Look, den Leute ansprechen finden, wo sie denken, oh, guck mal, Lieblingsinfluencer in X hat das auch mal gemacht, oder die posten dann die Fotos, die genau im gutem Licht da sind. Ja. Das würde ich auch gerne mal schaffen. Wie lange kann man denn deiner Meinung nach so eine Wettkampfform halten überhaupt?
Also wenn wir wirklich von der Peak-Wettkampfform reden, dann würde ich sagen 4 bis maximal 8 Wochen. Ich habe jetzt letztes Jahr sogar so gemacht, meine Wettkampfsaison ging ziemlich genau 8 Wochen. Also mein erster Wettkampf war Ende August und der letzte Wettkampf war Anfang November. Und in diesem Zeitraum habe ich vorher mit meinem Coach schon besprochen, dass wir uns wirklich 1 bis 2 Hauptwettkämpfe raussuchen, wo wir die absolute Bestform bringen wollen, weil theoretisch, wenn du wirklich 100% bringst, sage ich mal maximal 2 Wochen. Weil ich war bei meinem ersten Wettkampf, war ich noch nicht 100% in Form. Da haben wir gesagt, da versuchen wir so 95% hinzubekommen. Dann hatte ich bei meinen 2 Hauptwettkämpfen, habe ich meine 100% gebracht. Und dann bis November ist es dann schon schlechter geworden. Das heißt, ich konnte dann bei den letzten 2, 3 Wettkämpfen merken, wie die Form immer schlechter geworden ist, weil einfach der Körper dann auch durch diesen ganzen Reisestress und diese ganze ganzen Diätstress einfach dann das nicht mehr hinbekommen hat. Und dann wirklich ab dem Tag, wo der letzte Wettkampf zu Ende war, kannst du dann zugucken, wie die Form von Tag zu Tag schlechter geworden ist. Und ich meine, es gibt Personen, die das länger halten können. Ich hatte auch mal einen Athleten, der ist sein ganzes Leben mit unter 10% Körperfett rumgelaufen und der Körper war das schon gewohnt von dem. Dem fällt es deutlich leichter, sowas zu halten. Aber jemand, der normal unterwegs ist, sage ich mal, und auch gerade bei Frauen, die halt eher weiter von dieser Wettkampfform sind, für die ist es nicht möglich, diese Wettkampfform zu halten. Und jeder, der mal in dieser Wettkampfform drin war, will das auch gar nicht. So, also klar, man will es vielleicht vom Kopf her, weil optisch ist es so, man sieht vielleicht so aus, wie man sein ganzes Leben aussehen wollte. Aber wenn man das wirklich mal durchgemacht hat und weiß, wie kaputt man wirklich war oder also wenn ich jetzt dran denke, wie wenig Schlaf ich hatte, wie es mir ging, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich Videos aus der Zeit sehe, wo ich eben nicht auf der Bühne bin und dann einfach irgendwie normal im Gespräch war, denke ich mir so, ey, ich sah ganz schön fertig aus. So. Und wenn man das dann wirklich mal nicht mehr hat, dann merkt man, wie hart das Ganze ist. Und dann ist es so, ja, die Wettkampfform ist schön und gut, man hat diese Bilder und die Leute, die diese Bilder haben, posten die meistens auch dann das nächste Jahr, weil man dann eben noch dieser Form so ein bisschen hinterher trauert. Aber diese wirkliche Wettkampfform zu halten, länger als 4 Wochen, ist absolut unmöglich und auch definitiv nicht gesund. Wenn wir jetzt aber dann von so einer Sommerform reden, so vielleicht so ein bisschen über Men's Physik oder ein bisschen über Women's Physik vom Körperfettanteil, das kann man theoretisch halten. Aber auch da ist halt so, die Leute, die das dann halten wollen, müssen sich bewusst machen, dass man also dieselbe Arbeit, die man reingesteckt hat, um dahin zu kommen, dann auch natürlich aufbringen muss, um das zu halten. Weil der Körper will ja nicht freiwillig so aussehen, sondern wenn ich das halten will, dann muss mir halt bewusst sein, dass ich dafür einen gewissen Invest bringen muss, um das zu halten.
Was wäre dieser Invest? Also wovon reden wir da? Was sind so die Dinge? Weil wir haben ja häufig Leute, die diesen Fitness-Look, diesen Sommer-Fitness-Look ja haben wollen. Und wie realistisch ist es für jetzt, sag ich mal, die durchschnittliche Mami oder die Leute, die das so als Hobby machen? Was müssen die denn als Invest so reinbringen? Weil im Endeffekt zahlt man für alles, was man haben will, ja einen Preis. Ja, das ist uns ja klar. Und je leaner du wirst, desto mehr muss dein Fokus auf diesen ganzen Dingen sein. Das heißt, was gehört denn dazu?
In erster Linie ist einmal das Training und die Zeit, die dafür mit rein muss. Das ist so das Erste, was schon mal dann teilweise für die meisten Leute schwierig ist, weil ich muss meine 4 bis 5 Einheiten pro Woche machen. Ich muss gucken, dass ich eine gewisse Aktivität habe, das heißt meine Schritte reinbekommen. Und das ist das, was die meisten so nach außen sehen, was aber eigentlich dahinter stellt, ist noch meistens einfach der viel größere Invest, nämlich, dass ich zu vielen Sachen einfach Nein sagen muss. Wenn ich in dieser Wettkampfform drin bin, dann habe ich meine feste Schlafroutine. Ich gehe jeden Tag zur selben Zeit schlafen. Ich stehe zur selben Zeit auf, weil ich einfach dann in meiner Routine drin bin. Ich schaue, dass ich meine festen Mahlzeiten habe, dass ich auch immer einigermaßen zur gleichen Zeit esse und einfach, dass man wirklich versucht, alles möglichst genau zu halten. Das heißt, wenn ich in dieser Form bin, dann gibt es in den meisten Fällen, ist dann Auswärtsessen einfach nicht drin. Das heißt, ich muss einfach wissen, wie viele Kalorien sind in meinen Lebensmitteln drin, muss halt dann wirklich auch diese Sachen genau abschätzen oder genau tracken und genau wiegen. Und da ist es halt mit Abschätzen dann in der Regel nicht getan. Und es ist einfach dann wirklich so, man wird einfach sehr viel Dinge opfern müssen, wie dann teilweise auch mit Freunden irgendwie am Wochenende mal feiern zu gehen oder irgendwie die Grillfeste im Sommer, die sind in der Regel einfach nicht drin. Oder man muss halt dann, wenn man die Sachen mitmachen möchte, dann meistens in Kauf nehmen, dass man halt dann sein eigenes Essen mitnimmt und dann einfach da auf diese Sachen achtet und einfach ja trotzdem eine sehr, sehr hohe Struktur hat oder einfach eine, ja, also ein sehr strukturiertes Leben, weil einfach dann diese Sachen eben kontrolliert werden müssen. In den letzten Wochen der Wettkampfdiät gehe ich an keinem Tag aus dem Haus, ohne meine Meals vorbereitet zu haben. Und in den letzten Wochen der Wettkampfdiät fange ich sogar an, mein Wasser und mein Salz zu tracken, um einfach diese Schwankungen vom Wasserhaushalt ausgleichen zu können. Weil auch wenn ich jetzt dann mal einen Liter Wasser mehr trinke oder dann mal mehr Salz esse, auch das kann den Look schon kaputt machen. Und gerade jemand, der so in dieser Fitnessmodel-Schiene drin ist, die ihr Geld damit verdienen, ihr ganzes Leben gut auszusehen und immer ready sein zu müssen für ein Shooting oder sowas, die werden im Prinzip mehr oder weniger das ganze Jahr leben müssen wie jemand auf Wettkampfdiät, weil er einfach selbst kleine Schwankungen im Schlafrhythmus, im Wasserhaushalt, in der Salzmenge den Look schon kaputt machen können. Und das ist eben dann das Opfer, das ich bringen muss, wenn ich dann sage, ich will das ganze Jahr so aussehen.
Ja, und ich glaube, das ist vielen nicht klar, auch dass sie dann einfach im Endeffekt kein Sozialleben haben, weil viele stellen sich ja so auch diese Sache so vor, dass sie, hey, ich erreiche diesen Look, ne, und dann kann ich das halten und dann sehe ich toll aus und dann gehe ich mit meinen Freunden weg und mach dies und mach das. Das machst du alles nicht mehr, sondern du hast halt einen Preis, den du zahlst, und das ist halt die Einschränkung. Und wie du schon sagst, alles, was deine Diät betrifft, alles, was deine Bewegung betrifft, alles, was dein Training betrifft, das muss halt on point sein am Ende vom Tag und kann nicht einfach mal grob abgeschätzt werden. Da hast du halt nicht viel Raum, um variabel zu sein. Das funktioniert nicht. Also so ein spontanes Glas Wein dann irgendwie mal mit Freunden zu nehmen und dann so ein schönes Essen, das ist nicht drin. Und das ist halt auch das, am Ende vom Tag wollen die Leute das Ergebnis, aber sie wollen den Preis nie zahlen. Ne? Und oder ist es auch nicht realistisch, sage ich mal, für viele, diesen Preis zu zahlen. Weil wie oft auch in deiner Trainerkarriere und in meiner Trainerkarriere kam es vor, dass Leute mit einer, hier, so möchte ich aussehen, und zeigen uns irgendein Foto auf Instagram und wir wissen so, okay, das sind 10 Jahre Training und knallharte Diät für dich und ein absolutes Leben am Limit, wenn du da hin willst. Ne? Und die Leute denken, okay, wie kann ich das in 6 Monaten erreichen? Haben wir jetzt ja wieder im Januar, ne? Das Fitnessstudio ist ja wieder voll, ne? Ich kann übrigens attestieren, dass Steffen während seinen Wettkampfdiäten komplett fertig ist. Also ich habe ihn in den letzten Jahren war ich immer live dabei, während er auf diesen Wettkampfdiäten war. Und es gibt den Punkt an einer Wettkampfdiät, wo ich dann auch weniger ihn genervt habe, weil ich wusste, Anfragen werden jetzt
schwer ist.
Genau. Anfragen werden nur noch hangry beantwortet. Lass uns mal zum Ende der Wettkampfdiäten kommen. Also, da hast du ja gesagt, diese Peakform ist ja nicht lange zu halten. Wie schnell nimmt man nach so einer Wettkampfphase denn wieder zu? Beziehungsweise, wie sieht denn dein Tag nach dem Wettkampf aus, wenn du wieder anfängst zu essen? Und wie gut fühlt sich's an?
Das ist immer auch so eine Schwierigkeit, die man wirklich mit Leuten hat, die das erste Mal auf die Bühne gegangen sind oder generell, die wirklich immer eine Schwierigkeit ist. Also grundsätzlich sage ich immer so, die ersten 1-2 Tage nach dem Wettkampf, so, gönn dir, worauf du Bock hast, weil du hast jetzt dann wirklich lange genug Diät gemacht und da, also bei mir war es jetzt so, ich habe meine Saison in Las Vegas beendet, das heißt, da ging es dann nochmal, ist die ein oder andere Kalorie mehr mit über den Teller gewandert, also an meinem ersten Tag nach dem Wettkampf ging es los mit 4 Donuts, dann habe ich 3 Double-Double-Burger von In-N-Out noch gegessen, dann gab es noch eine Pizza von Pizza Hut, es gab noch ein Eis von Ben & Jerry's, und ich glaube nochmal ein Muffin oder sowas habe ich mir dann reingehauen. Und dann auch die Woche danach in Las Vegas war dann auch nochmal, war ich glaube ich in den meisten Tagen war ich eher Richtung 5000 Kalorien unterwegs als Richtung 3000. Und habe dann auch tatsächlich, also ich habe in den ersten 3 Wochen nach den Wettkämpfen habe ich 9 Kilo zugenommen. Und das ist tatsächlich noch so, wo man sagen kann, ich habe mich tatsächlich noch gut zusammengerissen. Also es gibt tatsächlich Leute, die auf der Bühne waren und die dann 4 Wochen später bei 17 Kilo mehr waren, die dann wirklich komplett die Kontrolle verloren haben. Und man muss dann eben auch da wieder so ein bisschen versuchen, sauber rauszudiäten. Weil auf der einen Seite ist dann für viele diese mentale Restriktion plötzlich weg. Wenn ich jetzt sage, ich habe wie im Moment hingearbeitet, jetzt kann ich mir wieder Sachen gönnen. Und dann passiert meistens auch das, dann kommen so die ganzen Freunde, Verwandte, Familie und plötzlich alle wollen mit dir essen gehen, weil du dann, jetzt durftest du ja so lange nicht, jetzt gehen wir nochmal hier essen und da essen. Und man muss dann echt aufpassen, dass man dann nicht in diesen, sagen wir mal, Modus reinkommt, wo man einfach alles isst, was man gerade findet. Weil natürlich nach dieser Wettkampfdiät der Körper ist ja, nur weil du nicht mehr auf Diät bist, plötzlich nicht wieder erholt. Und wenn du da nicht aufpasst, dann hast du dieselben Probleme wie in der Diät. Du hast immer noch kein Sättigungsgefühl, du hast ein extrem hohes Hungergefühl, du hast nicht mehr diese mentale Bürde, die du dir auflegst. Und wenn du dann nicht aufpasst, dann kann es halt wirklich auch nachhaltig den Körper schaden und man kann dann wirklich auch in sehr kurzer Zeit sehr viel kaputt machen, auch nach der Wettkampfdiät. Deswegen sagt man für viele Leute, dass diese Post-Prep-Phase, also nach den Wettkämpfen, ist für viele sogar schwerer als nach den Wettkämpfen oder während den Wettkämpfen, weil man dann auch irgendwann, wenn man nicht aufpasst, in so eine Spirale reinkommt, weil eine Woche nach dem Wettkampf siehst du teilweise nicht mehr aus wie jemand, der auf der Bühne gestanden hat. Weil gerade, wie gesagt, so am Bauch fängst du an, sehr schnell Körperfett zuzunehmen und dann sind plötzlich die Bauchmuskeln weg und das führt dann bei vielen Leuten dazu, dass man wirklich auch mental in so ein richtiges Loch fällt und dann neigen manche dazu, dieses mentale Loch dann mit noch mehr Essen zu kompensieren und so in dieses Binge-Eating damit reinzugehen. Und das ist dann wirklich, das kann sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Und grundsätzlich sagt man so, man sollte ungefähr in den ersten 8 Wochen nach dem Wettkampf so 10% vom Bühnengewicht ungefähr wieder draufpacken. Das heißt auch da wieder so in Relation zum Körpergewicht. Und da kann man dann sagen, wenn man das auf diese 10% halbwegs begrenzen kann, dann ist man aus dem Gröbsten raus und dann sollte das Ganze wieder langsam ansteigen. Das heißt, man sollte relativ schnell erstmal so 3-4 Kilo zunehmen, um aus diesem Gröbsten rauszukommen und dann das Ganze langsam dann nach oben fahren. Aber wie gesagt, ich bin jetzt fast 4 Monate oder 3 bis 4 Monate nach meinen Wettkämpfen und bis vor 3 Wochen würde ich noch nicht sagen, dass ich da wirklich davon erholt war und es kann teilweise bis zu 6 Monate dauern, bis man sich dann wirklich davon wieder erholt und das ist dann eben für viele auch die Schwierigkeit, dass man dann, was auch viele von außen teilweise nicht verstehen, Leute, die mich fragen, so warum ich auch nach meiner Wettkampfsaison jetzt immer noch so genau track, wo ich dann sage, ja, ich muss das halt machen, weil wenn ich nach meinem Hungergefühl essen würde, würde ich doppelt so viel essen, wie ich normalerweise bräuchte und dann hätte ich halt in 3 Wochen das Gewicht wieder drauf, was ich davor in 9 Monaten verloren habe und das ist dann halt wirklich das so Schlimmste, was man machen kann für den Körper.
So dieser klassische Jojo-Effekt nach Crash-Diäten, ne? Das ist vielleicht aus dem Lifestyle-Bereich, ne? Bei dir ist ja in dem Fall keine, in Anführungszeichen, Crash-Diät, sondern eine gezielte Strategie. Aber das ist genau das, was ja den Leuten passiert, zum Beispiel, wenn sie, sag ich mal, so diese klassischen Shake-Diäten, Suppendiäten machen und dann super viel Gewicht verlieren und danach wieder normal zurückkommen und dann innerhalb von kurzer Zeit dann dieses Überessen haben. Und das ist eine logische Reaktion eines drastischen Gewichtsverlusts oder eines niedrigen Körperfettanteils oder eines Zustands, den der Körper nicht gerne hat. Du hast ja schon gesagt, das hat jetzt sehr lange bei dir gedauert. Das kann bis zu 6 Monate dauern, bis man sich von sowas erholt. Wie viel Zeit liegen denn zwischen normalerweise den Wettkampfdiäten? Also wann ist, wenn du jetzt deine Wettkampfdiät beendet hast, wann würdest du frühestens wieder anfangen? Oder in der Regel, wie viel Pause hast du dazwischen?
Da muss man grundsätzlich unterscheiden, einmal zwischen, also generell wieder zwischen Männern und Frauen und zwischen Bodybuilding und Natural Bodybuilding. Also vielleicht generell alles, was ich bisher gesagt habe, bezieht sich auf Natural Bodybuilding, also das Ganze nicht unterstützt zu machen ohne Hilfsmittel. Und grundsätzlich auch da wieder abhängig davon, wie tief ich jetzt wirklich gegangen bin und wie sehr ich leiden musste für diese Diät, sage ich mal. Also grundsätzlich habe ich für mich persönlich herausgefunden oder generell so 2 bis 3 Jahre ist eigentlich so ein guter Punkt, um dann wirklich zu sagen, da habe ich zum einen die Zeit, mich davon zu erholen und auch wirklich die Zeit, mich zu verbessern. Weil grundsätzlich versuche ich immer für mich selbst und für Athleten, die ich betreue oder auch Athletinnen, sage ich eigentlich immer, der früheste Zeitpunkt, wieder in eine Diät reinzustarten, ist 1 Jahr nach dem Ende der Wettkampfdiät. Das heißt, das Ziel ist immer, die Leute mindestens 12 Monate nicht in einem Defizit zu haben, weil das halt wirklich meistens so notwendig ist, um den Körper wirklich wieder dahin zu bringen, dass diese Strapazen nochmal funktionieren können. Weil grundsätzlich ist es auch so, der Körper wehrt sich natürlich mit diesen Stoffwechselanpassungen gegen ein Defizit und je häufiger ich in ein Defizit reingehe, desto aggressiver wehrt der Körper sich dagegen, weil der Körper weiß ja nicht, dass ich das freiwillig mache, sondern der merkt einfach nur, dass es immer wieder mal Phasen gibt, in denen es weniger zu essen gibt. Und das heißt, der Körper versucht sich dagegen zu verhindern. Und wenn ich jetzt alle 6 Monate eine Diät mache oder alle 6 Monate ins Defizit gehe, dann wird der Körper natürlich immer effizienter darin, sich darin zu wehren. Das heißt, das Ziel sollte eben sein, Minimum mal 1 Jahr nicht auf Diät zu sein. Und das heißt, dass ich eigentlich maximal alle 2 Jahre starten kann. Wenn ich aber dann noch im das Ziel habe, mich wirklich zu verbessern, muskulär und wirklich besser zu werden, dann sogar eher alle 3 Jahre, weil wenn ich dieses eine Jahr für die Erholung habe, habe ich dann ein weiteres Jahr, um mich wirklich zu verbessern, Muskelmasse draufzupacken, weil auch das braucht einfach Zeit. Und dann habe ich quasi das dritte Jahr, um dann da wieder zu starten. Dann sind wir so in diesem Zeitraum von 2 bis 3 Jahren.
Ja, interessant. Also wir haben auch sehr viel festgestellt, dass wenn Diäten zu nah aneinander liegen, gerade Dauerdiäten oder langfristige Diätphasen, dann ist der Gewichtsverlust im nächsten Defizit nicht da, nicht wirklich. Ne? Das heißt, man hat dann zwar Defizitkalorien, aber man merkt ganz schnell, dass der Körper da wieder auf Plateaubildung geht und diese Plateaus kommen einfach viel häufiger, viel intensiver und man muss dann direkt wieder viel weiter runtergehen, um überhaupt eine Anpassung zu finden. Und deswegen auch im Lifestyle-Bereich kann ich das attestieren, brauchen Leute zwischen langen Diätphasen oder wenn man sehr niedrigkalorisch sich sehr lange ernährt hat, auch sehr viele Monate Zeit, auch in der Regel ein Jahr, bis sich der Körper auch da wieder eingependelt hat und diesen ganzen Dauerdiätzustand verlassen hat. Dabei belassen wir es heute. Ich glaube, wir könnten noch 20 Stunden weiter über Stoffwechsel reden und Gott sei Dank haben wir nicht über Training angefangen. Das machen wir irgendwann mal in einer Sonderfolge, weil wenn wir beide über Training anfangen, dann wird es noch viel intensiver. Steffen, du kannst natürlich unsere Plattform nutzen, um schamlos Werbung für dich zu treiben. Wo können Leute dich finden?
Also am einfachsten zu finden bin ich bei Instagram, steffen.kolozzi. Am besten in den Shownotes gucken, weil ich weiß, der Name ist nicht ganz einfach. Aber da bin ich zu finden und da sind dann alle weiteren Sachen verlinkt. Also generell Instagram und da auch dann meine Website. Aber da findet man auf jeden Fall alle zentralen Infos.
Fantastisch. Ja, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, weil ich glaube, außer mir können die wenigsten deinen Nachnamen schreiben.
Schwierig.
Das war es von uns an dieser Stelle. Wenn du merkst, dass auch bei dir trotz niedriger Kalorien oder langer Diäten nichts mehr vorangeht, schau mal in der Beschreibung unter dem Video beziehungsweise in den Shownotes. Da ist ein Link zu unserem kostenfreien Erstgespräch. Hier hören wir uns zuerst an, was dein Problem ist und du bekommst auch direkt eine Einschätzung, ob eine Zusammenarbeit mit uns für dich Sinn macht. Du musst auch am Telefon nichts kaufen. Beim Erstgespräch geht es in erster Linie um die 2 Fragen. Was ist dein Problem? Und können wir es für dich lösen? Du kannst auch einfach eine Nachricht auf Instagram schreiben. Schreib einfach CG, also die Buchstaben C und G als Nachricht und wir machen das einfach über den Chat und nicht am Telefon. Falls dir diese Folge gefallen hat und du auch Mehrwert daraus ziehen kannst, teile sie gerne mit einer anderen Person. Und falls du uns noch nicht mit 5 Sternen bewertet hast auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du das hörst, dann tue das gern. Das hilft uns weiterhin, unabhängige Aufklärungen zu betreiben. Danke für deinen Support. Danke, Steffen, dass du heute da warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, danke für die Einladung.